Der Nobelpreis für Chemie 2024 geht zur Hälfte an den Amerikaner David Baker und zur anderen Hälfte an den Briten Demis Hassabis und den Amerikaner John Jumper.
Well, I was sleeping when the phone rang and
ich habe geschlafen, als das Telefon klingelte. Als sie mir gesagt haben, dass ich den Nobelpreis bekomme, hat meine Frau angefangen, sehr laut zu schreien, sodass ich den Rest nicht richtig gut hören konnte.
To understand how life works, we first need to understand.
Um zu verstehen, wie unser Leben funktioniert, mussten wir zunächst die Form von Proteinen verstehen.
Also eine viel größere Chance, dass man treffsichere Medikamente mit weniger Nebenwirkungen herstellen kann.
Hallo, ich bin Stefan Geier. Also zwei US-Amerikaner, ein Brite, alle Männer, alle weiß, soweit keine großen Überraschungen beim diesjährigen Chemie-Nobelpreis. Aber es gibt durchaus Dinge, die auffallen und über die wir sprechen müssen. Der Chemiker bei uns im Team, Helmut Nordwig, hat die Verkündung der Gewinner und die Begründung genau verfolgt. Und ich freue mich, dass er uns das Ganze jetzt einordnet. Servus, Helmut.
Servus, Stefan.
Wir sind es ja gewohnt, Helmut, dass die Nobelpreise an Forscher und Wissenschaftlerinnen gehen, die an der Universität forschen oder zumindest an irgendeinem renommierten Institut oder das in Rente sind. Die beiden, Demis Hassabis und John Jumper, auf die trifft nichts davon zu. Die arbeiten bei Google. Auch für dich überraschend?
Ja, das war auch überraschend, aber bei genauerem Hinsehen ist es doch logisch. Die haben nämlich etwas geschafft, das 50 Jahre ein Traum der Forschung war. Die haben ein Programm geschrieben, das vorhersagt, wie Enzyme, Hormone und viele andere Strukturen im Körper räumlich ausschauen. AlphaFold heißt das Programm. Das hat vor ein paar Jahren diesen Traum tatsächlich erfüllt, ist eben ein Google-Produkt. Und drum geht der Preis an diese beiden Google-Forscher schon völlig in Ordnung.
Aber heißt das auch, dass wir gerade in diesem Bereich Naturwissenschaften gemischt mit Informatik, also künstliche Intelligenz, dann inzwischen auch in großen Unternehmen ja, Forschungsbedingungen finden, die sich Universitäten dann gar nicht mehr leisten können?
Zumindest sind die Unternehmen konkurrenzfähig geworden, würde ich sagen. Universitäten haben halt begrenzt Geld und Unternehmen können, wenn sie möchten, so wie Google das gewollt hat, da auch mal sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit reinstecken. Das ist bei Unis nicht so einfach. Drum denke ich, wir werden vielleicht in Zukunft noch mehr Nobelpreise sehen von solchen Unternehmen.
Dann schauen wir genau auf das, was die drei gemacht haben. Du hast gesagt, jetzt Enzyme, Hormone sichtbar gemacht, rausgefunden, wie die aussehen. Warum ist das wichtig?
Deswegen, weil die räumliche Gestalt von solchen Molekülen darüber entscheidet, was sie eigentlich können und wie sie es tun.
In unserem Körper.
Im Körper, genau, in den Zellen. Das kann man sich so vorstellen wie bei Maschinen, wo ein Zahnrad ins andere greift. Also zum Beispiel, ob die Immunantwort so funktioniert, wie sie soll.
Also Immunantwort funktioniert, das heißt, ob unser Immunsystem anspringt, wenn es angegriffen wird von einem Bakterium oder Viren oder irgendwas.
Richtig, da schnappt sich so eine Lebensmaschine dann einen Fremdkörper oder eine infizierte Zelle, vernichtet die und das muss eben alles ganz genau ineinander passen. Drum ist diese Raumstruktur so wichtig und diese Lebensmaschinen, chemisch gesehen, sind es Proteine, Eiweißmoleküle.
Und diese Eiweiße, die sind dann die Andockstelle zu den Krankheitserregern zum Beispiel. Und das ist dann auch die Verbindung zur Chemie und deswegen Chemie-Nobelpreis.
So ist es ja. Es geht also um Biochemie. Die Proteine in der Zelle, die werden als Ketten aus einzelnen Bausteinen gebildet. Aminosäuren heißen die. Die falten sich aber dann ganz von selber in eine ganz bestimmte räumliche Struktur. Und man konnte das zwar untersuchen, wie sowas ausschaut, mit der Röntgenkristallographie zum Beispiel, aber vorhersagen konnte man das nicht besonders gut, bis das Google-Programm gekommen ist.
Okay, das heißt, man kennt die Bausteine von so einem Eiweiß, man weiß grundsätzlich, wie es zusammengesetzt ist, aber man weiß nicht, wie sich's weiterentwickelt.
Man kennt die Reihenfolge der Bausteine auch, das kann man aus den Genen ablesen, aber wie es räumlich ausschaut, eben nicht. Das galt immer als der heilige Gral der Biochemie und die Google-Forscher, die haben da, übrigens war das zunächst geheime Forschung, die haben künstliche Intelligenz genutzt, neuronale Netzwerke heißt es in der Fachsprache, die funktionieren sehr ähnlich wie das Gehirn, so nach dem Motto, wir zeigen jetzt mal unserem Computerprogramm bekannte Proteine, wo man erstens schon mal weiß, wie sie räumlich ausschauen. Mhm. zum Beispiel wegen Röntgenkristallographie. Und zweitens kennt man von denen die Reihenfolge der Bausteine. Und dann soll die KI von selber draufkommen, wie beides zusammenhängt.
Lernen,
in welche Form sich so ein Protein faltet, ist für uns dann gar nicht so wichtig, dass wir das ganz genau verstehen. Die KI soll das dann machen. Und zwar auch dann, wenn man das Ergebnis noch nicht kennt. Das ist 2020 erfolgreich gelungen. Da ist dieses Google-Programm rausgekommen, inzwischen millionenfach angewandt worden. Und jetzt ist es überhaupt nicht mehr geheim. Google stellt diese Software Open Source ins Netz. Jeder kann sie nutzen.
Also diese Software macht sowas wie die Voraussage, so ein Blick in die Eiweißglaskugel, kommt mir das vor. Ja, millionenfach genau. Angewendet, sagst du, wo zum Beispiel?
Zum Beispiel in der Medizin. Die räumliche Gestalt von Proteinen, die ist nämlich sehr wichtig dafür, dass Zellen so funktionieren, wie sie sollen. Das hatten wir schon. Und jetzt gibt es aber auch Krankheiten, wo das eben nicht so funktioniert. Wo falsch gefaltete Eiweiße die Ursache sind. Alzheimer gehört dazu. Und da soll es diese Methode zum Beispiel eines Tages erleichtern, dass man Medikamente findet. Man kann sich das so vorstellen, wenn man versteht, wie sich so ein Eiweiß faltet, kann man vielleicht auch dann eingreifen, wenn es eben nicht so funktioniert, wie es in der Natur gehört. Und sozusagen Maschinen entwerfen, die das verhindern, diese falsche Faltung, gibt es jetzt noch nicht, aber wird in den nächsten Jahren voraussichtlich zu erwarten sein.
Soweit also zu den beiden Google-Forschern. Es gibt auch noch einen Preisträger, der hat immerhin die Hälfte des Preises bekommen. Ja. David Baker aus den USA. Welche Rolle hat er gespielt?
Ja, bei dem geht es auch um Eiweißmoleküle, diese Maschinen in den Zellen. Und er hat zunächst genau das Gleiche versucht wie die beiden anderen, aber viel früher. Da hat es noch keine KI gegeben. Er wollte also die Gesetze rausfinden, nach denen die Proteinketten sich in räumliche Gebilde falten.
Also eine Art Spielregeln für die Eiweiße.
Da gibt es Spielregeln, die kennt man. Diese Bausteine sind, wie gesagt, Aminosäuren. Die haben selber schon eine bestimmte und bekannte Raumstruktur. Und wenn man jetzt Baustein 1 und Baustein 2 zusammenhängt, dann ergibt das normalerweise eine, zwei, drei mögliche Strukturen, aber nicht mehr. Die Natur, die strebt nämlich immer an, dass es möglichst wenig Energie braucht, so eine Struktur zu bilden. Und das kann man im Prinzip schon ausrechnen. Das Problem dabei ist, es gibt 20 solche Bausteine und Proteine können aus tausenden einzelnen Bausteinen bestehen.
Das heißt, zur Zeit Bakers ist das dann ziemlich schnell unübersichtlich geworden oder sogar unmöglich, das mit vielen tausend Bausteinen zu berechnen.
So ist es. Man kommt da nicht allzu weit. Er hat dazu auch eine Software geschrieben, in den 1990er Jahren war das. War übrigens auch Open Source und man konnte als Bürgerwissenschaftler seine Rechenkapazität zur Verfügung stellen. Man kommt aber einfach nur begrenzt weit damit. Und Baker hat sich dann überlegt, ich mache es jetzt genau umgekehrt. Ich zeichne jetzt auf dem Papier oder auf dem Computerbildschirm die Form von einem Protein, die ich haben will. Und dann soll das Computerprogramm mal sagen, welche Bausteine ich dafür zusammenhängen muss. Also genau umgekehrt wie der andere Ansatz. Vielleicht ist es einfacher und das war auch tatsächlich so. So hat er dann viele Designer-Proteine erzeugt, die es in der Natur gar nicht gibt.
Ist in der Wissenschaft sehr interessant. Was sind da die Anwendungen?
Ja, die haben Forschende zum Beispiel gebaut, um eine bestimmte Plastiksorte abzubauen. Die haben dieses Plastikmolekül gekannt und haben sozusagen im Reißbrett ein Eiweiß entworfen, das genau da reingreift und diese Plastikstruktur zerlegt. Das funktioniert auch. Man kann es jetzt noch nicht so richtig in der Natur anwenden, aber es zeigt, wohin diese Methode gehen könnte. Die Forschenden versuchen auch, künstliche Enzyme zu entwerfen, die Chemikalien umweltfreundlicher herstellen als bisher. Das macht man ja bisher mit Temperatur, Druck, Lösungsmittel und so weiter. Und Enzyme könnten das im Prinzip ganz sanft, also insgesamt ist es schon ein sehr wichtiges Forschungsfeld und ich bin sicher noch lange nicht am Ende.
Dann kommen wir nochmal zurück zu den drei Preisträgern. Es fällt dir auf, dass gerade diese beiden Google-Forscher noch relativ jung sind. Was sind das für Typen, die drei?
Ja, die sind alle drei Visionäre. Der David Baker, um jetzt mal mit dem Ältesten anzufangen, der ist ja gerade am Sonntag 62 geworden, der hat in einem Interview mal gesagt, wir schaffen da was völlig Neues. So wie die Menschen früher eines Tages Metalle herstellen konnten, statt Steinwerkzeuge. Und mir, so sagt er, kommt das wie Zauberei vor. Aber natürlich natürlich stecken Naturgesetze dahinter. Und die haben eben auch Demis Hassabis und John Jumper erkannt. Der Demis, der ist 48, ist Informatiker, also passt eigentlich überhaupt nicht jetzt rein in den Chemie-Nobelpreis, aber ich habe ja erklärt, warum doch. Der ist ein richtiger Überflieger. Mit 4 Jahren war er schon ein Wunderkind im Schach. Mit 8 hat er Computer programmiert und mit 15 begonnen zu studieren. Und dann ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden, hat Computerspiele programmiert und dann die Firma DeepMind gegründet und 2014 an Google verkauft.
Für viel Geld.
Ja, und der John Jumper, der arbeitet in dieser Firma, ist erst 39, nicht ganz der jüngste Nobelpreisträger jemals, der war 35, aber für Chemie schon ungewöhnlich jung. Und beide, Hassabis und Jumper, sind wirklich überzeugt von der KI, aber beide sagen auch, sie seien sich der Probleme bewusst. Jumper zum Beispiel: genau deswegen haben wir den Code für unser Programm für jedermann zugänglich gemacht und ins Internet gestellt. Da ist das Risiko für Missbrauch hoffentlich noch am geringsten.
Ich möchte zum Schluss gerne noch einen Schritt zurücktreten. Helmut, jetzt sehen wir nicht nur beim Chemie-Nobelpreis, auch Physik-Nobelpreis, diese starke Verbindung zu künstlicher Intelligenz. Glaubst du, dass wir da vielleicht so ein bisschen an einem Wendepunkt angekommen sind, nach dem Motto, die großen Entdeckungen sind ohne KI eigentlich nicht mehr denkbar?
Ja, teils, teils. Wir werden das ganz sicher auch in der Medizin sehen. Da gibt es garantiert auch in den nächsten Jahren auch mal einen Nobelpreis, der in die Richtung geht. Denn gerade Pharmaforschung und wenn es um Eiweißstrukturen und Strukturen in den Zellen geht, das ist so komplex. Ich habe es ja versucht zu erklären mit diesen 20 Aminosäuren, tausende von Bausteinen, dass kann man praktisch, also ohne Computer sowieso schon mal nicht, aber auch ohne künstliche Intelligenz kaum lösen. Aber es gibt auch ganz andere Bereiche in der Chemie, die sozusagen auf traditionelle, experimentelle, analytische Weise und so weiter angegangen werden können und auch weiterhin angegangen werden. Auch da gibt es sicherlich Nobelpreise, die haben wir auch in den letzten Jahren gesehen. Das wird es auch weiterhin geben.
Also beide Richtungen auf jeden Fall. Und dieses Jahr beim Chemie-Nobelpreis spielt die künstliche Intelligenz eine große Rolle. Vielen Dank für diese Erklärungen und auch für die Einordnungen, Helmut Nordwig.
Ja, gerne.
Alle weiteren Informationen zum Chemie-Nobelpreis und auch unsere beiden anderen Folgen zu den Nobelpreisen in Physik und in Medizin 2024 verlinken wir euch in den Shownotes. Und soweit war es das für heute. Fürs ganze IQ-Team sagt Stefan Geier Servus.